D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Es war ein bewegtes Jahr, auch in eine Stunde Liebe. Inga Hinnenkamp und ich haben euch ein paar Highlights rausgesucht.
Sabine erzählt von ihrer offenen Beziehung mit Rolf und wie so ein Modell klappen kann.
Und wir suchen die Liebe, die wahre Liebe. Was ist das überhaupt? Kann man lieben lernen?
Rubens steht auf Fett. Er ist Feeder und gibt uns einen Einblick in die sexuelle Spielart des Fütterns und Gefüttertwerden.
Laura, die bloggt über das Leben in Berlin, im und außerhalb des Rollstuhls und redet sehr offen über Sex mit Behinderung.
Und dann ist da noch Torben. Torben führt eine außergewöhnliche Beziehung und zwar zu seinem Hund. Wir wollen verstehen, was hinter der umstrittenen sexuellen Neigung Zoophilie steckt.
Das ist unser Best-of-Paket für euch. Willkommen.
D-Radio Wissen.
Erster Weihnachtstag, hier ist eine Stunde Liebe. Sabine und Rolf sind seit 15 Jahren zusammen, haben gemeinsame Kinder und leben eine offene Beziehung, haben also trotzdem noch Spaß mit anderen.
Und ich habe dieses Jahr im Sommer Sabine gefragt, was sie da genau für ein Modell fahren, sie und Rolf.
Wir fahren das Modell, dass wir zusammen sind. Wir haben Kinder zusammen, wir haben ein Haus zusammen, führen die normale spießige Beziehung, wenn man es so sehen möchte, und schauen aber immer noch nach rechts und links, nach Leuten, die Lust haben, mit uns Spaß zu haben.
Ist es dann so, dass du schon sagst, die Liebe, die großen Gefühle, die sind primär für deinen Mann, für Wolf da und das andere ist mehr Spaß? Oder gibt es dann schon auch diesen Punkt, dass ihr Gefühle entwickelt für Nummer 3 zum Beispiel?
Na, Gefühle auf jeden Fall. Wenn man das nicht tun würde, dann fände ich das ziemlich herzlos. Ich glaube aber, oder wir glauben, dass Liebe in verschiedenen Formen kommt und dass Liebe auch nicht exklusiv ist. Das heißt, das, was ich mit meinem Mann habe, das ist nur für uns. Das, was ich mit meinen Kindern habe, ist ja eine andere Art von Liebe, ist auch nur für sie reserviert. Und das, was ich mit meinen Spielpartnern habe, das variiert. Das kommt darauf an, wie lange wir zusammen sind. Das kommt darauf an, wie intensiv. Das würde ich auch als eine Art von Liebe bezeichnen, aber vielleicht nicht diese ganz tiefe Art. Das ist vielleicht mehr so dieses Verliebtsein, dieses Kribbeln im Bauch.
Das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, du bist jemand, der sich nicht entscheiden kann?
Nee, also ganz und gar nicht. Wir, als wir geheiratet haben, haben wir ganz klar gesagt, wir beide führen unser Leben zusammen, wir wollen Kinder zusammen. Aber wir möchten das so tun, dass man links und rechts auch mal schauen kann.
Das heißt, ihr lebt das jetzt beide?
Ja.
Ist das auch eine wichtige Voraussetzung, dass sozusagen beide sagen, ich möchte das dann aber auch ausprobieren und wir probieren das dann auch beide aus, dass da so eine Gleichberechtigung ist?
Also für uns ja. Ich denke mir mal, es gibt auch Paare, die sagen, okay, mach du das, mir ist das nicht wichtig, aber okay, du kannst das machen. Für uns beide funktioniert es wesentlich besser und für uns beide ist es wesentlich wichtiger, dass wir da eine Gleichberechtigung drin haben. Dass jetzt nicht 1:1, ich war Montagabend raus, dann darfst du Dienstagabend raus und Dinge tun. Aber dass sich das im Groben halt schon mittelt.
Gibt es dann trotzdem sowas wie Eifersucht? Das werden wahrscheinlich viele Leute fragen.
Also es ist ja nicht so, dass ich merke, dass er gerade unterwegs war oder er merkt, dass ich gerade unterwegs war. Wie ich ja schon sagte, wir haben 2 Kinder, das will geplant sein. Das will teilweise auch über Monate geplant sein. Wenn mal irgendwo so ein Event ist, wo man unbedingt hin will, dann sagt man vorher Bescheid, pass auf, in 2 Monaten ist das und das, da will ich weg. Und dann muss man das organisieren. Und was die Eifersucht angeht, nein, also ich bin überhaupt nicht eifersüchtig auf das, was er da mit anderen Frauen macht, weil, das nimmt mir ja nichts. Was eine Zeit lang durchaus ein Thema war, dass man eifersüchtig auf die Zeit war. Der Tag hat auch für uns nur 24 Stunden und wenn man sowieso wenig Zeit für sich hat und dann kommt noch jemand anders dabei, dann wird man schon mal üselig. Aber das ist eine Sache, die muss man für sich klären. Da muss man einfach gucken, okay, worauf bin ich jetzt eifersüchtig? Bin ich auf die Zeit eifersüchtig? Bin ich auf den Menschen eifersüchtig? Bin ich darauf eifersüchtig, was die tun? Und das dann ganz klar kommunizieren.
Das heißt, dann redet ihr auch drüber, wenn man merkt, ah, da staut sich jetzt auch irgendwie was an.
Das muss auf jeden Fall so sein. Und zwar möglichst sofort. Alles, was sich aufstaut, ist schlecht.
Wie kriege ich denn raus, ob ich jetzt eher der Typ bin für eine monogame Beziehung oder eben für eine offene Beziehung?
Man muss sich immer in die Schuhe des anderen setzen. Es ist ja immer schön zu sagen, oh prima, und dann gehe ich auf die Rolle und dann kann ich flirten und vielleicht kann ich da noch ein bisschen was anderes machen. Das ist schön. Nur dadurch, dass das ja selten eine Einbahnstraße ist, muss man auch gucken, kann ich damit umgehen, wenn das Gleiche mein Partner macht. Wenn ich das erstmal so bejahen kann und nicht diesen Besitzanspruch habe und sage, nein, ich kann, das kann ich teilen, dann sollte man das einfach ausprobieren. Da hilft nicht viel anderes als ausprobieren, gucken, ob es funktioniert und das vielleicht auch ganz offen so kommunizieren, dass man sagt, du, pass mal auf, ich möchte es mal probieren. Ob es dann was ist oder nicht, da müssen wir dann nachher nochmal drüber reden.
Habt ihr denn auch schon die Situation gehabt, dass eure Spielpartner ja, sich dann vielleicht auch ein bisschen verguckt haben in einen von euch, dann da auch Gefühle waren bei den Spielpartnern? Wie geht man dann damit um? Das ist ja wahrscheinlich auch für den Spielpartner eine schwierige Situation unter Umständen.
Ganz wichtig ist, offen zu sein, und zwar für alle. Nicht nur untereinander, sondern auch immer ganz klar demjenigen, mit dem man spielt, zu sagen, pass mal auf, ich habe einen Mann, ich habe Familie und ich werde mich auch nicht trennen. Wenn du die Frau fürs Leben suchst, dann bin ich das hier jetzt gerade nicht, dann müssen wir das leider lassen. Oder wenn du nur Spaß haben willst, dann okay. Das ist die eine Sache. Wenn es denn doch passiert, es ist ein-, zweimal passiert, da hilft auch nur ganz viel Reden. Und dadurch, dass ja niemand vorher belogen wurde, hat das auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Bei einigen ist es auch so, dass wir gar nicht mehr mit ihnen spielen, die selbst ihre Frau fürs Leben oder Mann fürs Leben gefunden haben und die einfach Freunde der Familie geworden sind.
Sabine und Rolf führen eine offene Beziehung. Paarexperten, die sagen, eine offene Beziehung, die kann nur dann klappen, wenn beide das gleich stark wollen.
D-Radio Wissen.
Hauptsache immer fetter. Das ist das Motto bei Fiedern, wenn Menschen nämlich auf Körperfett stehen, auf Mästen und gemästet werden. Denn auch das ist eine sexuelle Spielart, die heißt Feeding, Fidi und Fider heißen die Beteiligten.
Judith Ebert hat über ein Online-Forum Kontakt zum Fieder Rubens hergestellt. Er bloggt darüber, kommt ursprünglich aus der Schweiz und Judith hat ihn in der Sendung über Fieder gefragt, wie er denn eigentlich Feeding definiert.
Ich würde Feeding definieren als das, dass ein Mann oder eine Frau füttert oder dazu anregt, dicker zu werden.
Dicker werden heißt, von wie vielen Kilos reden wir, wenn ihr euch kennenlernt? Sind so viel und wie viel sollen es am Ende werden?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt drauf an. Je nach Person, das kann wenig sein, das kann viel sein. Man trifft die Leute auch immer ein bisschen in ganz verschiedenen Gewichtsklassen. Gewisse Leute sind ganz dünn, gewisse sind schon dicker. Dann teilweise gehen auch ein bisschen die Fantasien durch. Also das heißt, oh, ich will mega dick sein, oder? Was dann aber realistisch eben eher nicht so passiert.
Okay, aber jetzt sag mal, fangen wir jetzt bei, keine Ahnung, 60 Kilo an und sind am Ende bei 250?
Nein, 250 ist schon sehr extrem. Also es kommt auch auf die Körpergröße drauf an. Ich bin jetzt relativ groß, ich bin 1,93 Meter und ich wiege jetzt 120 Kilo, ich merke das fast nicht. Wenn jetzt jemand kleiner ist, wenn jemand, eine Frau zum Beispiel 1,60 Meter ist, dann ist natürlich 120 Kilo was anderes.
Wie viele Frauen hast du bis jetzt gefüttert?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Es fragt sich auch noch, wie ich sie gefüttert habe, also online oder in Person oder wie. Das kommt auch darauf an. Also online habe ich sehr, sehr viele schon gefüttert, also das ist schwierig zu sagen, vielleicht 50, aber das
du
ist
meine
jetzt
Güte.
Letzten 15 Jahren, muss man
okay.
Noch sagen.
Okay, ja, aber dann habe ich mir
aber
das...
richtig getroffen ja. Habe ich, mal schauen, vielleicht 10.
Okay, aber dann habe ich mir das, glaube ich, völlig falsch vorgestellt. Ich habe gedacht, ihr geht richtige Paarbeziehungen ein und Paarbeziehungen dauern ja ein paar Jahre. Auch das Dickwerden, habe ich gedacht, geht ja nicht so schnell, dauert ja ein paar Jahre.
Das ist schwierig. Das ist das, was es ein bisschen kompliziert macht. Zwar häufig ist es so, dass man, wenn man Fidi und Fider trifft, dann wohnen die am anderen Ende der Welt. Also wenn ich in Deutschland bin, dann ganz nördlich und ich bin ganz südlich. Also häufig ist es dann schwierig. Das heißt, die Distanz macht es dann schwierig. Dass man trifft sich dann hin und wieder, also halt eben, wie das ermöglicht, oder? Oder macht das über weite Distanzen oder so. Aber ja, es ist schon ideal, wenn eine Beziehung hat, aber manchmal ist es halt schwierig. Und dann vor allem eben auch noch jemanden zu finden, wo die Chemie stimmt, oder? Weil das ist ja immer noch wichtig bei einer Beziehung.
Und online, weil du gesagt hast, du fütterst die Frauen auch online, wie muss ich mir das vorstellen?
Also in erster Linie ist es so, dass viele dieser Frauen oder auch Männer, wobei ich füttere Männer nicht, aber generell ist Fidi eigentlich Mann und Frau das Verhalten relativ gleich.
Also das sind Fidis, ja. Sind die, die sich füttern lassen. Das nur zur Erklärung für unsere Hörer. Fida genau. Ist der, der füttert, und Fidi ist der oder diejenige, die gefüttert wird.
Genau, und da wird häufig eigentlich falsch angenommen, dass der Fieder, der ist der, der will, dass das Fidi dick wird. Und das Fidi will das gar nicht selber. Und das ist falsch, weil Frauen oder Männer, die wollen das selber. Das ist ein eigener Impuls. Und was einfach häufig passiert, wenn ich zum Beispiel eben eine Frau füttere, so, dann schreibe ich E-Mails oder wir skypen oder so. Aber in erster Linie feedet sie sich selber, weil sie das auch von sich aus schon will. Und ich bin dann einfach jemand, der das schätzt.
Jetzt hast du ja bis jetzt nur gefeedet. Was glaubst du, was dich persönlich reizt, was dein sexueller Reiz ist? Ist es das Füttern oder ist es das Fett, was immer mehr wird?
Es ist irgendwie beides, aber meine Website, das merkt man auch ein bisschen, ich bin schon ein bisschen aufs Fett konzentriert irgendwie, weil ich finde das einfach ein faszinierender Stoff. Das ist im Prinzip der Baustoff, der Körper. Das, weil zum Beispiel, wenn man eine Frau ansieht, das sind alle Kurven, die eine Frau hat, das ist eigentlich Fett. Das ist schon ein bisschen etwas, das schockierend sein kann. Aber man sieht das zum Beispiel bei Bodybuilderinnen, die überhaupt kein Körperfett haben. Und das wirkt dann schon sehr maskulin eigentlich. Und das kommt darauf an, also andere Leute haben das anders. Bei anderen Leuten geht es mehr ums Essen. Hm. Und bei mir ist es mehr so konkret ums Ziel.
Okay.
Also, dass man eben zunimmt.
Füttern und gefüttert werden. Der Fieder Rubens steht auf sehr fette weibliche Rundungen und er betreibt ein Fiederforum im Netz.
D-Radio Wissen.
Hier ist das Best-of. Eine Stunde Liebe 2015. Laura Gehlhaar ist Coach, ist Autorin und ist Bloggerin. Sie ist Anfang 30, lebt in Berlin. Und Laura geht sehr offen mit dem Thema Sex und Behinderung um. Sie selber sitzt im Rollstuhl.
Und ich habe die Berlinerin im Februar gefragt, was ist beim Sex anders? Ist überhaupt irgendwas anders?
Es ist nichts anders. Also das ist ja gerade das Gute. Ich glaube, dass Sexualität oft so verstanden wird, okay, man hat Sex, man bekommt einen Orgasmus und dann ist das alles erreicht, was man erreichen wollte. Und dann geht man wieder nach Hause oder geht ins Bett, dreht sich um und schläft. Aber dass dann noch ganz, ganz viel mehr dazugehört, das wird einem vielleicht durch eine Gegebenheit wie eine Behinderung einfach nochmal bewusst, und man muss sich einfach mit seinem Partner viel intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen.
Es ist dämlich, danach so zu fragen, aber auch technisch sind es ja wahrscheinlich andere Möglichkeiten. Du sitzt jetzt im Rollstuhl. Was heißt das dann konkret?
Dass ich für den Sex auch mal den Rollstuhl verlasse. Wobei, das ist auch...
Ist es auch nicht so besonders, oder?
Genau. Die große Neuigkeit ist die, dass ich im Rollstuhl sitze, ja, aber für den Akt selber diesen Rollstuhl eben auch verlasse. Und was soll ich da jetzt sagen?
Du sagst, man braucht ein bisschen mehr Fantasie. Wie gehst du damit vor? Also wenn du in einer Partnerschaft oder es in Richtung Partnerschaft läuft oder Richtung Date läuft?
Also nehmen wir jetzt mal die Ausgangssituation. Man lernt sich spontan kennen. Und das ist ja in Berlin, ich glaube, das können so ziemlich... Ja, beinahe alle hier irgendwie nachvollziehen. Man lernt sich während des Feierns kennen, nicht intensiv, aber immerhin so gut, dass man sich dazu entschließt, mit den einen oder anderen irgendwie nach Hause zu gehen. Genau das waren bei mir bisher immer so die Begegnungen, wo meine Behinderung eigentlich nie ein Thema war. Weil, und das hört sich jetzt sehr, sehr banal an, weil es einfach so die Wahrheit ist, man ist halt irgendwo, man hat einen gewissen Alkoholpegel und dann ist es einfach so scheißegal. Also das ist so, man sagt ja immer so, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit, ne? Und das Lustige ist, dass dann wirklich, wenn man... irgendwo betrunken ist und man eben sehr nah, sage ich jetzt mal, an der Wahrheit ist und man Hemmungen in dem Moment ja eben auch verliert, ist das einfach kein Thema. Also da wird es einfach so gemacht. Und aber ich empfinde es als viel größere Herausforderung, eine glückliche und Partnerschaft zu finden, die auch Bestand hat und die zukunftsorientiert ist. Das ist generell schwierig für jeden, also auch der keine Behinderung hat oder die keine Behinderung hat. Vor allem auch in Berlin, das ist sowieso nochmal eine kleine Katastrophe, aber wenn du dann auch noch eben eine Behinderung hast, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es vielleicht noch mal ein Ticken schwerer, weil du mit ganz vielen Vorurteilen gleichzeitig zu kämpfen hast und ganz viele Unsicherheiten nehmen musst. Und das liegt dann auch immer in der Verantwortung des Menschen, der diese Behinderung mit sich bringt und mit in die Partnerschaft bringt.
Was hast du da konkret erlebt, wo es vielleicht eine Beziehung hätte werden können oder auch wurde? Was waren da für Unsicherheiten, die du nehmen oder vielleicht auch nicht nehmen konntest deinem Gegenüber?
Also ich habe mich in meinen Mid-20er-Jahren, also vor kurzem erst.
3, 4, 5 Jährchen genau. Ist es her, ja.
Hatte ich mich sehr, sehr ausgetobt und habe die Zeit wahnsinnig genossen und habe dann aber eben auch oft gemerkt, dass ich viele Männer anspreche, auch heute noch. Das sind dann Männer, die wahnsinnig gut bei Frauen ankommen, die irgendwo jede Frau haben könnten oder auch schon irgendwie jede gehabt haben. Und dann sehen die so eine wie mich daherrollen und denken sich, oh ja, das habe ich auch noch nicht gehabt, so geil.
So aus der Richtung exotisch.
Genau. Total exotisch, genau. Und dann bin ich so die Herausforderung. Und dann muss dieser Mensch denkt dann so, ich muss mich jetzt ausprobieren, ich muss jetzt diese Erfahrung sammeln. Dann gehe ich darauf ein. Das macht mich gerade zu einem sehr passiven Teil dieser Geschichte. Und dann, wo es dann so, naja, so intimer wurde, beziehungsweise so ein zweites Mal, ein drittes Mal gesehen und dann irgendwo, wo dann so eine Richtung irgendwie sich abgebildet hat, könnte das was Ernsteres werden? Und dann, ja, ziehen die im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz ein. Mhm. Weil es dann eben doch vielleicht zu sehr Realität ist und die dann doch nicht eben in ihrer, ja, ich möchte fast sagen, in ihrer perfekten Welt da so rausgerissen werden möchten.
Laura Gehlhaar ist Berlinerin, sitzt im Rollstuhl. Sex zu kriegen ist einfach. Eine glückliche Beziehung zu finden ist in Berlin gar nicht so einfach, sagt sie.
D-Radio Wissen.
Es ist noch gar nicht lange her. Im November war das. Da haben wir uns ein ziemlich heikles Thema vorgeknöpft. Und zwar haben wir eine Sendung gemacht über Zoophilie.
Zoophilie heißt das, wenn sich jemand sexuell zu Tieren hingezogen fühlt. Sie selber nennen sich Zoos und einen davon habe ich getroffen.
Ich bin Torben, 30 Jahre alt, Student der Informatik und ich arbeite nebenbei noch als Informatiker, halb selbstständig und habe einen Rüden, einen noch sehr jungen, der ist jetzt ungefähr 19 Wochen alt, ein kanadischer weißer Schäferhund-Mischling. Also ich habe angefangen, das zu reflektieren vor etwa 3 oder 4 Jahren, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht auf Frauen stehe, dass ich wahrscheinlich homosexuell bin. Und irgendwann gab es dann eine Situation auf einem LARP-Festival. Da hatte sich eine Frau, eine ältere Frau, so um die 40, als Tierwesen verkleidet und die hatte hinten einen Schweif. Und aus irgendeinem Grund fand ich diese Person plötzlich irgendwie interessant und attraktiv. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Also das ist irgendwie nicht logisch, dass ich normalerweise Frauen mir eigentlich fast egal sind, ja, und diese Frau dann plötzlich irgendwie interessant war. Dadurch bin ich zum Schluss gekommen, dass irgendwie, also der Besitz eines Schweifes in irgendeiner Form bei mir im Kopf dafür sorgt, dass ich dieses Wesen irgendwie interessant, attraktiv finde. Und dann ist halt für mich mit der Zeit klar geworden, okay, offenbar bin ich nicht heterosexuell, offenbar bin ich nicht homosexuell, jedenfalls nicht nur homosexuell, offenbar bin ich mindestens auch zu viel. Und habe dann, um erstmal ein paar Zoos kennenzulernen, mich mit dem CETA-Verein in Kontakt gesetzt, habe die Leute getroffen, um selbst zu sehen, wie gehen diese Menschen mit ihrer sexuellen Orientierung um, wie geht's deren Hunden, weil ich das für mich auch klar haben wollte, ob das für die Hunde dann okay ist, ja, ob es denen gut geht in einer zoophilen Beziehung. Und habe dann mit Zoogegnern ganz viel diskutiert, um einfach zu gucken, welche Argumente haben die dafür, seine Zoophilie eventuell nicht auszuleben oder so, ja, weil ich für mich der Meinung bin, egal welche sexuelle Orientierung ich habe, es ist wichtig, dass ich, wenn ich diese Sexualität auslebe, auf gar keinen Fall einem anderen Lebewesen in irgendeiner Form Schaden zufügen darf. Mir ging es halt darum, dann herauszufinden, wie geht es anderen Tieren damit, wie sehen Leute von außen das, ja, und habe mich in diesem Zeitraum dann auch bei ungefähr 75% meiner Freunde geoutet und ja, habe halt jetzt seit etwa einem Monat auch einen tierischen Partner. Also ich habe mit diesem Rüden keinen Sex bisher, weil also er ist einfach noch ein Welpe und nein. Ich werde ihn da irgendwie auch nicht in besonderer Weise animieren, sondern es wird dann eher so sein, wenn er irgendwann Sexualität einfordert, werde ich das zulassen. Das wird dann vielleicht so aussehen, dass ich ihn masturbiere, sodass er halt seine Spannung abbauen kann. Ja, oder halt auch, dass ich dann mich auf Händen und Knien einfach zur Verfügung stelle. Also ich käme zum Beispiel nicht auf die Idee, ihm das jetzt irgendwie in besonderer Weise beizubringen oder so, weil ich finde, entweder er möchte das von sich aus oder er möchte es nicht und dann habe ich das zu respektieren. Also für mich ist es so, dass ich, seit ich jetzt meinen tierischen Partner habe, emotional deutlich ausgeglichener bin. Für mich ist es vor allem wichtig, viel Zeit mit ihm zu verbringen, in irgendeiner Form dann zu spielen oder ihm Dinge beizubringen, ihn zu beobachten, wie er zum Beispiel bei irgendwelchen Suchspielen nach Futter in der Umgebung sucht. Oder auch einfach nur neben ihm zu legen, mit ihm zu kuscheln oder so. Und Sexualität, das macht halt, wenn überhaupt, 1% der Beziehung aus. Das ist nur das, was wir halt jenseits der Sexualität mit unseren Tieren machen, ist das, was jeder andere Hundehalter auch macht. Ja? Dementsprechend wird darüber nicht gesprochen. Und diese 1% dieser Beziehung, auf die wird der Fokus gelegt, weil das eben das ist, was in irgendeiner Form problematisch gesehen wird. Und dementsprechend wirkt dieser Teil immer größer, als er in der Realität eigentlich ist.
Warum Zoophilie in Deutschland verboten ist und was die Wissenschaft dazu sagt, das könnt ihr nachhören. Die Sendung gibt es wie alle anderen auch in ganzer Länge auf deradiowissen.de unter Eine Stunde Liebe.
Und auch über objektsexuelle Menschen haben wir mal eine Sendung gemacht. Menschen, die sich in Gegenstände verlieben, auch das gibt's. Die Sendung findet ihr auch im Netz.
Hier ist das Best-of Eine Stunde Liebe 2015. Im Mai haben die überwiegend katholischen Iren für die Ehe für alle gestimmt. Also, dass Heteros und Homos heiraten dürfen.
In Deutschland können Lesben und Schwule jetzt Ende des Jahres 2015 noch nicht heiraten. Es gibt aber diese Sonderform der eingetragenen Lebenspartnerschaft für Lesben und Schwule, so eine Art Eheleid.
Wir haben junge Lesben und Schwule in einem queeren Jugendzentrum im Frühjahr gefragt, wollt ihr überhaupt heiraten? Wie wichtig ist euch die Ehe für alle?
Ich finde es halt wichtig, dass auch wenn ich zum Beispiel nicht jetzt eine Ehe mit jemandem eingehen will, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, dies zu machen.
Ich selber bin weder Heiratsmensch noch wirklich Beziehungsmensch. Und selbst bei Beziehungen bin ich nicht dafür, dass man exklusiv sein sollte. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass ein Recht auch für alle da sein sollte.
Ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, ob ich heiraten will. Aber dass ich die Option habe, dass ich es machen kann, das finde ich schon wichtig. Es ist halt was. Ich meine, jetzt schwule Partnerschaften, das ist ja nicht gleichgestellt mit einer Ehe. Und Ehe bringt ja auch sowas wie Steuervorteile, bringt auch sowas wie einen gewissen, ich sag mal, das ist was Besonderes in der Ehe zu sein. Und das kann man so als Schwuler dann jetzt nicht, also zumindest nicht in Deutschland.
Also ich bin jetzt noch nicht ganz im heiratsfähigen Alter und ich habe auch irgendwie keinen besonderen jungen Mann, den ich irgendwie heiraten will. Aber ich würde schon irgendwie gern wenigstens so vom Start das Gefühl haben, du kannst heiraten, Vincent, und das ist kein Problem und irgendwann kannst du es halt auch machen. Wenn du Bock hast.
Für viele junge Lesben und Schwule ist zumindest die Möglichkeit, heiraten zu können, heiraten zu dürfen, wichtig. So wie zum Beispiel schon in Spanien, Frankreich oder Schweden möglich.
Das war das Best of Eine Stunde Liebe 2015. Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr.
Lasst die Liebe rein.
Tschüss, sagen Inga Hingam.
Und Till Opitz.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.